Überschrieben habe ich meine Predigt mit das zweifache Ich. Kennt einer von euch Dr. Jekyll? Ja, es sind doch einige, die in der Weltliteratur Bescheid wissen. Das ist eine Erzählung von Stevenson und das Buch heißt Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und in diesem Buch kommt der Dr. Jekyll zu der Erkenntnis, dass sich in seiner Seele zwei Ichs befinden. Zum einen ist da der liebevolle, zuvorkommende und freundliche Mr. Hyde, ja, dem man gerne begegnet, den man gerne in den Arm nimmt, mit dem man sich gerne trifft und Zeit verbringt. Gebildet, höflich, stets bemüht. Und dann gibt es da das andere Ich, gegen das er kämpft und das er versucht, unter allen Umständen zu unterdrücken, dass keiner sehen soll. Das ist der Mann, dem man eigentlich im Dunkeln nicht begegnen möchte. Voller Wut und Hass zerstört er alles, was ihm in den Weg kommt und was ihm nervt. Und er nimmt sich, was er haben will. Alles, was er möchte, bekommt er am Ende auch. Und er nimmt keine Rücksicht auf irgendjemand anders. Ein Mann, den man meidet, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Und nicht mal Dr. Jekyll will mit diesem Mann in Verbindung gebracht werden und deswegen gibt er ihm einen anderen Namen, nennt ihn Edward Hyde. Und wenn man sich im Englischen auskennt, ist Hyde eine Anspielung, also das englische Wort Hyde ist eine Anspielung auf hässlich und verborgen. Und so erlebt sich Dr. Jekyll als Mensch mit zwei Seiten. Eine Schokoladenseite und eine dunkle Seite. Kennt ihr das? Gibt es das bei euch auch? Eine Seite, die man gerne zeigt und eine Seite, die man am liebsten verstecken möchte. Kennt ihr das, dass ihr das Gefühl habt, dass so manchmal zwei Seelen in euch toben? Die gute und diese dunkle Seite? Also ich persönlich kenne das sehr gut. Da ist zum einen meine Schokoladenseite. Die darf jeder sehen. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich bei Sponsoren bin, dann zeige ich meine Schokoladenseite. Das macht sich immer sehr gut, gibt mehr Geld, als wenn man da unverschämt und böse auftritt. Oder beim Predigen auch da. Ich glaube, ihr habt bisher nur immer meine Schokoladenseite kennengelernt. Richtig böse habt ihr mich noch nicht gesehen. Und viele Menschen, die mich von dieser Seite erleben, mögen mich eben auch. Aber es gibt auch die andere Seite. Die ist bei mir übrigens auch aus Schokolade, aber aus dunkler Schokolade. Und das sind die Eigenschaften, die ich gerne verstecke, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass irgendjemand sie kennt, dass irgendjemand mitbekommt, wie ich eigentlich bin. Sie ärgert mich und ich kämpfe dagegen, aber manchmal, wenn ich gestresst oder sauer bin, dann lasse ich ihr auch einfach freien Lauf. Und ehrlich, das tut manchmal echt gut. So alles rauszulassen und zu sagen, so ein Mist, ich habe die Schnauze voll. Wenn man mal keine Rücksicht nimmt. Das Problem, danach fühlt man sich nicht wirklich gut. Und was man in so kurzer Zeit alles niedergemacht hat, es dauert oft sehr lange, bis man das wieder aufgerichtet hat oder bis das wieder geheilt ist. Und so hat Dr. Jekyll den Eindruck, dass die böse Seite in ihm seine gute Seite blockiert. Sie stört ihn. Er kann seine guten Eigenschaften gar nicht richtig ausleben, weil da immer eine böse Seite ist, die ihn hindert. Er will das Gute tun und möchte sich selbstlos hingeben, aber wird immer wieder durch seine böse Seite daran gehindert, konsequent gut zu sein. Und dann kommt er auf die Idee, diese beiden Seiten voneinander zu trennen. Er erforscht einen Trank, der ihm die Möglichkeit gibt, tagsüber sein gutes Ich frei von dem Einfluss des bösen Ichs Raum zu geben. Und so seinem Ziel näher zu kommen, wirklich ein besserer Mensch zu werden. Und nachts lässt er dann seine bösen Seiten raus, lässt seinem bösen Ich freien Raum zum Entfalten. dem Mr. Hyde. Doch als er seinen Trank abends das erste Mal ausprobiert und das Böse in ihm sichtbar wird, da merkt er auf einmal, das ist viel böser, als ich gedacht habe. Das ist viel böser, als ich erwartet hatte. Und er beschreibt diesen Zustand mit den Worten, die uns eigentlich an ein klassisches christliches Zeugnis erinnert. Mit dem ersten Atemzug in diesem neuen Leben wusste ich, dass ich schlechter, 10-mal schlechter geworden war, ein Sklave des ursprünglich Bösen in mir. Das, was ich aus meiner Seele herauslöste und allein aussandte, um seinem Vergnügen nachzugehen, war ein von Grund auf boshafter und schändliches Geschöpf. All seine Handlungen und Gedanken waren selbstsüchtig. Der böse Edward Hyde denkt nur an sich selbst. Ihm ist egal, wenn er alles andere um sich herum verletzt, um das zu bekommen, was er will. Und dafür geht er über Leichen. Kennt ihr das auch? Wer kennt das? Kennt ihr das? Dass es auch Phasen gibt, wo man über Leichen geht, wo ihm das egal ist, was mit dem anderen passiert. Kennt ihr diese Auslöser, die einen dazu bringen, dass man explodiert? Dass man die Nase voll hat? Und die Folgen sind einem relativ egal, zumindest in diesem Moment? Ich glaube, was Stevenson, das ist der Autor dieses Romans, damit sagen will, ist, dass selbst in den besten Menschen, wenn auch gut versteckt, ein furchtbares Potenzial zu einem Egoismus liegt, der sich nur um sich selber dreht und über Leichen geht. Und das Elend dieser Welt geht auf das Konto rücksichtsloser Selbstverherrlichung. Rücksichtslose Selbstverherrlichung ist der Grund dafür, dass den Reichen und Mächtigen das Los der Armen egal ist. Dass es uns eigentlich nicht kümmert, was in anderen Ländern passiert, was mit Flüchtlingen passiert, was mit den Armen ist. Die Selbstverherrlichung ist die Ursache für die meisten Gewalttaten, Verbrechen und Kriegen in der Welt. Und sie ist Familienzerstörer Nummer 1. Meine Selbstherrlichkeit. Wir wollen unser egozentriertes Potenzial zum Bösen vor uns selbst und vor anderen verstecken. Aber dann kommen diese Situationen, die wie der Trank vom Dr. Jekyll wirken und das Böse bricht aus uns heraus. Ich weiß nicht, was euer Auslöser ist, wo ihr so einen Punkt habt, wo das passiert. Meine Frau weiß ganz genau, was mein Auslöser ist, einer meiner Auslöser. Es gibt da ganz viele sicherlich, aber einer meiner Auslöser ist folgender. Ich setze mich in mein Auto und drehe den Schlüssel rum. Und irgendwas muss dann mit mir passieren, mit diesem lieben Menschen, den ihr kennt. Wisst ihr, wie man das Ganze noch steigern kann? Wenn ich an einer Kreuzung stehe und nach rechts abbiegen möchte, und da ist frei, weil das ist so eine Kreuzung bei uns ganz in der Nähe, wo man dann ohne die Ampelphase abbiegen kann, und vor mir steht jemand mit 2 Autolängen Platz und blockiert diese Rechtsabbiegespur, werde ich wahnsinnig. Das bringt mich zum Rasen. Ne? Oder, also er steht weit genug weg, oder er stellt sich so hin, er möchte geradeaus weiterfahren und stellt sich ganz nach rechts, dass ich auch nicht abbiegen kann. Situationen, die mich zum Explodieren bringen. Und meine Frau sagt dann immer, was machst du da eigentlich? Wie benimmst du dich eigentlich? Andere Situation, die ich auch hasse wie die Pest, ist, du fährst auf eine grüne Ampel zu und der vor dir fährt 30. Und wenn es dann gelb wird, dann gibt er Gas und geht drüber. Ihr lacht, weil ihr das alle kennt, oder? Seid ehrlich. Und dann schimpfe ich wie ein Rohrspatz in meinem Auto. Und dann kann es auch schon mal passieren, auch wenn mir das peinlich ist, dass ich dann das Fenster runter mache, wenn der da noch steht, und ich sage, können Sie eigentlich kein Auto fahren? Fahren Sie doch mal ein bisschen auf Seite oder nach vorne, dann komme ich da vorbei. Das macht mich bekloppt. Ich weiß nicht warum, aber es löst etwas in mir aus und dann verliere ich die Kontrolle. Und ich könnte euch noch ein paar mehr Beispiele nennen. Meine Frau sagt immer, beim Fußball bin ich auch unerträglich. Also nur, wenn die Bayern spielen oder Deutschland. Sonst geht das eigentlich. Aber in dem Moment und dann auch nur, wenn sie schlecht spielen. Also wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann bringt das auch so eine Seite bei mir zum Vorschein, die ich nicht kontrollieren kann. Dann brechen die Emotionen aus mir raus. Übrigens habe ich deshalb keinen Fisch auf meinem Auto. Das wäre kein gutes Zeugnis. Als Autofahrer. Ja, ihr lacht, das ist aber tatsächlich so. Ich habe mir nie einen Fisch hinten drauf gemacht in den letzten Jahren, weil ich gedacht habe, wenn das einer mitkriegt, macht sich nicht so gut. Und das ist genau das, was Paulus im Römerbrief Kapitel 3 meint. Er schreibt da, er bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat, denn eben habe ich bewiesen, dass alle Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend, wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeit. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Und weiter schreibt er, dann interessanterweise über sich selbst, weil Paulus weiß, dass er sich da nicht rausnimmt. Er bezieht sich damit ein. Dann schreibt Paulus in Vers 21, ich mache also ständig dieselben Erfahrungen. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und Freude zu. Doch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Und eigentlich ist das die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und wenn wir ehrlich sind, ist das eigentlich auch unsere Geschichte. Paulus sagt das zumindest von sich. Und Bonhoeffer sagt das übrigens auch von sich. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gedicht kennt, Wer bin ich? Kennt ihr das? Müsst ihr mal nachlesen. In kurzen Worten beschreibt Dietrich Bonhoeffer da, bin ich jetzt der Mensch, den die Gefängniswärter in mir sehen, stark, immer mutig, voller Freude, zuvorkommend, höflich? Oder bin ich der Mensch, den ich selber sehe, wenn die Gefängnistür sich schließt? Zusammengebrochen, niedergeschlagen, voller Zweifel, kritisierend Gott. Und am Ende dieses Gedichts fragt er, wer bin ich? Bin ich der, den die anderen in mir sehen, oder bin ich der, den ich selber in mir sehe? Und sein Fazit ist, egal wer ich bin, dein bin ich, oh Gott. Und dieser Dr. Jekyll aus der Geschichte, der gibt nicht auf. Als er merkt, was für ein Monster er da freigelassen hat nachts, nimmt er den Kampf mit dem bösen Ich in sich auf. Und dann geht er den Weg der Religion. Er schwört feierlich, den Trank nie mehr zu nehmen. Außerdem will er das ganze Negative, was er da gemacht hat, mit seinen guten Taten überdecken. Er will es aus der Welt schaffen. Die Motivation dahinter ist zum einen die Buße zu tun und zum anderen sein böses Ich mit guten Taten zu verschütten, dass es keiner mehr sieht, dass das unterdrückt, einsperrt in einen Raum, in den Keller am besten, wo keiner hingeht. Und das funktioniert. Er ist für viele Menschen eine echte Bereicherung und Stütze, der Dr. Jekyll. Er ändert sein Leben, er engagiert sich für Schwache und Arme und Unterdrückte. Und eines Tages, nach einer gewissen Zeit, wo er das wirklich geschafft hat, sein Leben zu ändern, positiv zu werden, den Menschen sein gutes Gesicht zu zeigen, da sitzt er auf der Parkbank und denkt über all das Gute nach, was er getan hat. Und dass er eigentlich trotz dieses Mr. Hyde, das in ihm lebt, der in ihm lebt, doch ein viel besserer Mensch geworden ist als die meisten anderen, die davon nicht behindert werden. Kommt uns das nicht bekannt vor? Gerade wir Christen, denken wir nicht manchmal genau so? Sind wir Christen nicht besser als die anderen Menschen? Leben wir nicht besser als der Rest der Welt? Natürlich würden wir das nie sagen. Aber denken wir das nicht manchmal? Ehrlich? Habt ihr das schon mal gedacht? Ich schon. Und dann passiert in der Erzählung Folgendes. So erzählt Dr. Jekyll. Und ich lächelte, als ich mich mit den anderen verglich, meinen tatkräftigen guten Willen, an der trägen Grausamkeit ihrer Unterlassungen messend. Und kaum hatte ich diesen selbstherrlichen Gedanken zu Ende gedacht, als mich ein Anfall entsetzlicher Übelkeit verbunden mit Schüttelfrost überkam. Und ich blickte an mir herab, ich war wieder Edward Hyde. Das erste Mal verwandelte sich Dr. Jekyll ohne den Trank zu Mr. Hyde. Und das ist der Anfang vom Ende. Er verliert die Kontrolle über sein böses Ich. Am Ende begeht er Selbstmord, weil er diese Seite nicht mehr kontrollieren kann und merkt, dass sie ihn nach und nach zerstört. Ich glaube, Stevenson, dem Autor, gelingt da ein tiefer Blick in unsere Seelen. Wieso verwandelt sich Dr. Jekyll plötzlich ohne den Trank in Mr. Hyde? Wie viele Menschen weiß Dr. Jekyll, dass er ein Sünder ist und versucht, seine Schuld unter einem Berg von guten Taten zu begraben. Er versucht, besser zu werden. Er bemüht sich, besser zu sein. Aber dadurch, und das ist das Problem beim Besserwerden, bei dem Bemühen, besser zu werden, dadurch wird sein Egoismus und sein Stolz nicht kleiner, sondern eigentlich nur noch größer. Seine moralischen Anstrengungen machen ihn überheblich, selbstgerecht und stolz, und er verwandelt sich wieder zu Mr. Hyde. Und jetzt wird es interessant, nicht trotz seiner guten Taten, sondern wegen seiner guten Taten. Sünde und Böses beruhen auf einem sich selbst überhebenden Egoismus, der die Mitmenschen verletzt und unterdrückt. Und zu dieser Sünde gibt es zwei Grundvarianten, die wir Menschen leben. Die eine ist die von Mr. Hyde. Ich lasse dem Bösen in mir einfach Raum. Ist mir egal, was mit den anderen ist. Ich tue, was ich will, was mir Spaß macht, was meine Seele verlangt. Ich nehme mir, was ich brauche. Regeln und Gesetze gelten für mich nicht. Und wenn dazu Gewalt nötig ist, dann mache ich auch das. Die andere ist die von Dr. Jekyll. Man ist tugendhaft, man hält sich an alle Regeln, man arbeitet an seiner Gerechtigkeit, besser an seiner Selbstgerechtigkeit. Man geht in die Gemeinde, jeden Sonntag ist man da, man ist fleißig und bemüht sich. Und es gibt also diese zwei Methoden, mein eigener Herr zu bleiben. Die eine sagt, ich will so leben, wie ich will. Und die andere verlässt sich gegenüber Gott nicht auf den Kreuzestod Jesu, sondern auf ihre eigene Leistung und den Versuch, sich selbst zu erlösen. Indem sie ein Leben führt, das Jesus gefallen muss. Indem sie ein Leben führt, wo kein Mensch was dran auszusetzen hat, weil es genau in das christliche Schema passt, wie die Bibel es predigt. Man hält sich an die Gebote, bemüht sich, die Worte Jesus in seinem Leben umzusetzen. Und genau damit lehnt man Jesus Christus ab. Ich mache den christlichen Glauben zu einer Religion, in der ich selbst entscheiden kann und selbst in der Hand habe, dass ich gerettet werde. Ich kann also Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch, indem ich versuche, sie gewissenhaft einzuhalten. Letztlich laufen Religion, also der Gedanke, ich gründe meine Identität auf meine moralische Leistung, und Religionslosigkeit, ich gründe meine Identität auf weltliche Dinge und Beziehungen, auf das Gleiche hinaus. Beides ist Sünde. Beides ist Trennung von Gott. Woran könnt ihr das erkennen, dass Menschen so denken? Wenn ich in der Gemeinde lebe, alles für Gott tue, und dann trifft mich ein schwerer Schicksalsschlag, und dann, und das ist mir persönlich auch so gegangen, denke ich, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen, dass mich das jetzt trifft? Ich tue doch so viel für ihn. Bin jeden Sonntag in der Kirche. Bin Jugendleiter. Predige für ihn. Und dann tut er mir sowas an. Der Gedanke, der dahinter steht, ist wie beim Kuhhandel. Ich tue was für Gott und dann muss Gott was für mich tun. Das hat nichts mit Erlösung zu tun. Das hat was mit Verdienst zu tun. Und es kommt noch was hinzu, zu dem Ganzen. Es ist extrem anstrengend, sich ständig gegen meinen inneren Mr. Hyde wehren zu müssen, den irgendwo im Keller verstecken zu müssen. Immer muss ich mich vergleichen und anstrengen, besser zu werden oder besser zu sein. Mein Leben ist geprägt vom Anstrengen, besser zu werden, weil sonst eventuell jemand erfahren könnte, wer da in meinem Keller lebt. Was meine dunkle Seite ist. Und wenn das irgendjemand sehen würde in der Gemeinde oder irgendwo anders, wer bin ich dann noch? Und noch was. Wenn Menschen in so eine Gemeinde kommen, wo so gelebt wird, dann kann es sein, dass diese Menschen ein seltsames Gefühl von die tun mir Gutes, aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Da ist jemand, der tut mir was Gutes, er ist freundlich zu mir, aber es fühlt sich ganz komisch an. Es fühlt sich nicht richtig an, nicht liebevoll, irgendwie anders. Weil alles vielleicht so perfekt aussieht. Denn über unsere dunklen Seiten reden wir in der Gemeinde nicht. Besonders nicht in der Gemeinde, aber auch nicht bei unseren Freunden oder in unserer Ehe. Und wisst ihr, das ist echt anstrengend. Wir hatten gestern noch ein Gespräch mit Freunden, wo wir genau das Thema hatten. Ja? Man hat ja das Gefühl, ich hatte manchmal das Gefühl, alle anderen in der Ehe, in der Gemeinde funktionieren wunderbar. Ja, nur ich persönlich habe Probleme. Und das kann ich so ausweiten. Alle anderen in der Gemeinde haben überhaupt kein Problem mit Autofahren und Aggressionen oder so, nur ich. Und warum? Weil wir da nicht drüber reden. Ich möchte das jetzt nicht machen, aber ich wäre mal ein interessantes Experiment, zu sagen, alle Ehepaare stehen mal auf und die, die noch nie eine Krise haben, dürfen stehen bleiben. Und dann sehen wir, auf einmal setzen sich ja alle. Und dann kann ich auch über meine Krisen reden, weil es normal ist. Andersrum kriege ich den Eindruck, wenn ich eine Krise habe und alle anderen haben keine Krise, ist das nicht normal. So zu leben, zu meinen, ich müsste die ganze Zeit mein Gesicht wahren, ist anstrengend. Ist echt anstrengend. Aber warum reden wir eigentlich nicht darüber? Wenn es doch allen klar ist, dass jeder von uns so eine dunkle Seite hat, dürfen wir doch eigentlich darüber reden. Und ich glaube, ganz ehrlich, das hätte eine befreiende Wirkung, wenn wir das endlich tun würden. Wenn wir nicht nur unsere Schokoladenseiten immer zeigen würden, sondern auch mal die Seite, die eigentlich keiner sehen darf, soll. Das ist genau das, was Satan will. Eure Unzulänglichkeiten, eure Sünden in der Dunkelheit zu verstecken, dass ihr mit niemandem darüber redet, ist das Beste, was Satan passieren kann. Weil dann hat sie Macht über euch, kostet euch Kraft, ist anstrengend. Sagt Jesus schon selber. Er sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, wenn ihr darüber redet, ist Gott treu und gerecht, dass er sie euch vergibt. Und ich glaube, damit ist nicht nur das Gespräch mit Gott gemeint, sondern auch das Gespräch mit unserem Bruder und mit unserer Schwester. Und was würde passieren, wenn wir so leben würden? Die Atmosphäre in unseren Gemeinden würde sich ändern. Weil man endlich authentisch ist, weil man echt ist, weil ich mich nicht mehr anstrengen muss, weil ich zu einem Ort komme, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss Schlips und Kragen und Jackett tragen, um anerkannt zu sein, sondern ich kann so sein, wie ich bin. Weil mich das rettet und mein Leben erfüllt ist und ich eben nicht alles tun muss, was ich will, und ich mich auch nicht dauernd anstrengen muss, besser zu werden. Weil das, was mich tatsächlich besser macht vor Gott, das hat Jesus längst am Kreuz getan. Das Einzige, was ich tun kann, um gerettet zu werden, ist zu Gott zu sagen, hier bin ich. So bin ich. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, was mich irgendwie rettet. Ich kann gar nichts tun, um vor dir nur so ein bisschen besser zu werden. Kann ich nicht. Kriege ich nicht hin. Und ich weiß, allein deine Gnade und nur deine Gnade rettet mich, sonst nichts. Wisst ihr, was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass Sünde nicht die Tat ist. Sünde ist nicht, wenn ich beim Autofahren jemanden beschimpfe, wenn ich mich mit einer Frau streite. Das ist nicht Sünde. Das ist nur die Auswirkung der Sünde. Die Sünde, die in der Bibel beschrieben wird, ist der Trieb, dass ich mein eigener Herr bleiben will, getrennt leben will von Gott, ihm nicht zutraue, dass er es besser weiß als ich. Das ist Sünde. Ich lebe getrennt von Gott. Ich will mein eigener Herr sein. Und das zeige ich durch diese Reaktion. Etwas ganz anderes ist Gnade. Ich weiß, dass ich nicht besser werden muss. Kann ich. Ich bin, wie ich bin. Ich kann mich bemühen und ich kann mich verändern. Mit Jesu Liebe wird manches anders, aber besser werde ich nicht. Denn alles, was mich besser macht vor Gott, wie gesagt, das hat Jesus längst am Kreuz getragen. Und dann, und da passt es wieder zur Jahreslosung, bekomme ich Frieden in meinem Leben, weil ich endlich bin, wer ich bin. Weil ich mich nicht mehr verstecken muss, weil ich die Masken nicht aufrechterhalten muss, weil ich nicht anders sein muss, als ich eigentlich bin. Das heißt auch nicht, ich gebe dem Bösen freien Lauf. Das nicht. Aber es heißt, ich muss es nicht mehr verstecken. Ich darf offen darüber reden. Und kann mit anderen ins Gespräch kommen, höre vielleicht Dinge, die anderen geholfen haben. Oder kann anderen helfen. Und es entsteht eine Atmosphäre in der Gemeinde von Echtheit, Authentizität, liebevoll. Das ist das, was die Menschen heute suchen. Und das wünsche ich euch für das neue Jahr. Und das wünsche ich uns für das neue Jahr, dass wir das immer mehr leben. Amen.